Aspen B, allzu lange kenne ich es auch noch nicht. Mir ist es letztes Jahr mal über den Weg gelaufen. Ich habe eigentlich keine Alternative gesucht, erstmal zum Amavis. Den hatte ich mir vor. Insgesamt bin ich damit schon 10 Jahre irgendwie unterwegs, länger vielleicht. Es funktionierte eigentlich. So. Ich habe im September bei Highline Support angefangen, wir sind mit 35 Mitarbeiter. Ich glaube, den Teil habt ihr vorhin schon mal bei Per gehört. Mit Hotline und so weiter. Wir machen jetzt zum Beispiel Mailbox-Org, Consulting oder auch Hosting mit eigenem Rechenzentrum. Ich habe in dem Vortrag jetzt ein paar Themen zusammengestellt. Erstmal ein kurzer Überblick, was ist so der Stand, was macht so ein Amavis und Spam Assassin. Ich denke, das kennt ihr eigentlich alle. Oder? Wer kennt es nicht? Wer kennt kein Spam Assassin, kein Amavis? Sehr gut. Milter-Schnittstelle, weil wir die entsprechend auch für den RSpMD benutzen werden oder im Vortrag so benutzen wird, weil das ist die Schnittstelle, wie der Postfix mit so einem RSpMD jetzt zusammenarbeiten kann. Ja, ein bisschen einen Vergleich dabei und dann gucken wir uns nochmal an, wie man es migrieren könnte und wie es zum Beispiel ja, in größeren Umgebungen aussieht. So. Für den Spam, so 2018 habe ich das irgendwie so oder auch 2017 ist ungefähr das Gleiche, habe ich eigentlich beobachtet, man hat immer so eine Grundlast. Es kommt immer irgendwie statischer Spam rein, der ja, wird irgendwie weggefiltert, ab und zu kommt mal was durch, weil die sich ganz minimal ändern oder so, bleibt aber eigentlich immer gleich. Dazu gibt es dann auch immer mal dynamische Spamwellen, die es dann auch mal bis ins Fernsehen schaffen, wie jetzt die Ransomware letztes Jahr, wenn sie mal wieder ein Krankenhaus lahmgelegt haben oder sowas. Zurzeit ist das Crypto-Mining zum Beispiel ganz aktuell. Ne? Der Trojaner soll jetzt nicht mehr den Rechner verschlüsseln, sondern Bitcoins sammeln. Bitcoins verkaufen war auch recht aktuell im Herbst. Und ja, Phishing, das Übliche, die Bank, PayPal, Amazon, ist ja auch immer wieder mit dabei. Was man merken konnte, sind weniger Bots. Es war zwischendurch mal ein ziemliches Thema, da war auch Graylisting, hat dann auch richtig viel gebracht. Aber es sind eben nicht mehr so die kleinen Skripte, die das so sind, sondern zurzeit werden scheinbar wieder mehr valide Mail-Konten übernommen. Sei es auch bei Gmail oder bei Outlook oder sowas. Und gegen die kann man schon deutlich weniger tun, weil die ja von Mail-Servern kommen, die eine ziemlich gute Reputation haben. Ja. Was tut man typischerweise? Sein MTA sichert man so weit ab, dass man eben keinen Quatsch annimmt. Man guckt zumindest mal, gibt es die Domain überhaupt, von der dann eine Mail kommt? Oder wenn es nicht mal eine volle Domain ist, sondern irgendwelche Fantasienamen. den machen wir dann mal aus. Ja, also Fantasienamen nehme ich soweit auch nicht an. Ich nehme den ist Blacklists, gibt es eben die großen Spamhaus, UIBL und so weiter. Mal Protokolltests, was der Postscreener im Postfix zum Beispiel ganz gut kann oder ganz klassisch das Graylisting, was ja auch nichts anderes als ein Protokolltest ist, kann in der Form mein gegenüberliegender Client mit einem temporären Fehler umgehen oder nicht. Und danach mache ich ganz massiv Content Scanning. Das kann man relativ einfach machen, indem ich habe mein Programm, das kann ich, damit kann ich umgehen und es kommt quasi kein Spam durch, dann ist alles gut. Gerade aber so im Enterprise-Umfeld geht das ganz schnell, dass da eben neben so einem Spam-Assassin noch irgendwie 2, 3 Appliances irgendwie dahinter hängen, um dann wirklich irgendwie sämtlichen Spam da soweit dann auch rauszukriegen. Wichtig ist vor allem heutzutage eingehend als auch ausgehend zu prüfen. Man hat ja durchaus mal ein Postfach, wo dann doch ne, Test at Domain und Passwort-Test. Das dauert gar nicht so lange, dann sind die übernommen und man wird selber zur Spam-Schleuder. Ja, ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, wo die Projekte Amavis und Spam Assassin eigentlich herkommen. Sind beide ja so etwas über 20 Jahre jetzt alt. Ja, zu der ursprünglichen Entwicklung kann ich gar nicht so viel sagen. Dieses Filter-PLX gibt es noch zum Runterladen. Wurden ja damals in typischerweise Sendmail irgendwie noch als Pipe-Programme irgendwie, die in der Bash liefen, mit eingehangen. Amavis ist tatsächlich selbstständig zur gleichen Zeit entstanden. Da habe ich eigentlich auch mal gedacht, dass es schon immer so ein erweitertes Tool ist, um von vornherein den Spam-Assessor mit zu integrieren. Aber nein, das war ein Tool, um wirklich Viren bzw. Anhänge filtern zu können. Genau. Da, beim Amavis gab es vor allem zu viele, viele Forks, bei denen sich dann die Version von dem Mark Martinek irgendwann als die stabilste und aktivste irgendwo rausgestellt hat. RSBMD habe ich auch mal geguckt. Ja, gibt es noch nichts. Im Gitter-Projekt konnte man so ungefähr bis 2008 zurückgehen, da gab es die ersten Commits. RSBMD ist erstmal einzeln als Anti-Spam-Tool entstanden. Es gab dazu ein zusätzliches R-Milter-Projekt, was in der Form dann das Milter-Protokoll soweit implementiert hat und als Hilfsprogramm für den RSBMD soweit für den RSBMD bereitstand. Seit der Version 1.6 ist es alles ein Programm, sind auch alle Features, also es gab ein paar Features, die waren im R-Milter drin, sind alle zusammen ins RSBMD gelandet oder im RSBMD zusammengeführt worden. Und ja, der Entwickler ist ganz kräftig dabei, in den nächsten Tagen die Version 1.7 rauszubringen. So, das Amavis. Ja, ist ein riesengroßes Perl-File, was aber in der Form als Daemon sich forken kann und entsprechend, ja, habe schon Server gesehen, die in der Form 200 oder 250 Instanzen von dem Amavis parallel laufen haben können. So typischerweise über SMTP oder LMTP angesprochen. Das heißt, in einem Postfix-Setup, ich nehme einen Content-Filter oder den SMTP-Proxy-Filter, gebe meine Mail an den Amavis und auf der anderen Seite bekomme ich sie hinten wieder so das übliche 10.000, Port 10.025 bekomme ich die Mail dann zurück. Oder eben nicht, wenn sie zum Beispiel abgelehnt wurde. Amavis entpackt die Datei erstmal. Deswegen nutzt es auch die ganzen Systemtools zum Entpacken dabei, 7-Zip und so weiter. Und gibt die Teile dann entsprechend an die Tools weiter, die dann verwendet werden. Es speichert aber nie die Datei so weit zwischen, dass der MTA sagt, okay, ich bin die Mail losgeworden. Das heißt, Amavis möchte es immer so haben, dass auf der einen Seite die eingehende Verbindung ist. Er baut sofort die Verbindung nach außen wieder auf, um die Mail wieder loszuwerden. Das heißt, vom Postfix her gesprochen, liegt die Mail immer beim Postfix. Der Amavis möchte sie gar nicht speichern. Ist auch gar nicht seine Aufgabe. Als eigene Funktion, ja, eigentlich weiterhin Dateierkennung, um eben zum Beispiel Viren ablehnen zu können. SPF und DKIM ist dazugekommen, nicht bloß die Erkennung, sondern auch die Signierung, die irgendwo dabei ist. IP-Reputation soll funktionieren, habe ich leider noch nicht ausprobiert bei dem Tool. Und soll sich auch Replies dabei melden können. Da ja Amavis ein Perl-Tool ist, kann es den Spam-Assessor direkt eigentlich inkludieren. Das läuft dann ja einfach im gleichen Kontext. Deswegen ist dann auch immer wichtig, ändere ich zum Beispiel im Spam-Assessor was, muss der Amavis neu gestartet werden und nicht der Spam-Assessor, der ja typischerweise gar nicht mehr als Daemon läuft. Ja, die Einschätzung, die den Spam-Assessor macht, ist dem Amavis eigentlich gar nicht weiter wichtig. Er möchte eigentlich die einzelnen Symbole haben. Was haben die einzelnen Tools, die benutzt werden, erkannt? Er möchte vom ClamAV wissen, hast du ein Virus? Wenn, wie heißt der Virus? Weil das heißt ja nicht zwingend, dass ich bei einem Virus die Mail ablehnen möchte. Genauso vom Spam-Assessor möchte er wissen, welche Symbole hast du erkannt? Er rechnet sich dann irgendwo einen eigenen Score dabei aus, hat eigene Einstellungen und entscheidet daraufhin, was tue ich überhaupt mit der Mail. Lehne ich sie ab, nehme ich sie an oder ich schiebe sie zum Beispiel in die Quarantäne, was das Amavis selbst auch mitbringt. Für größere Umfelder ist es dann irgendwann interessant, dass das ja eben auch so LDAP-Support gibt, was wir zum Beispiel bei Heinlein relativ intensiv nutzen. Es gibt auch dedizierte SQL-Tabellen, die irgendwo für die Installation schon da sind, die man mitbenutzen kann. Und man kann dann eben auch mehr User, wenn man eben so mehrere User verwaltet, die komplett im SQL haben und sogar die Mails in die, die Quarantäne eben auch in SQL halten. Das macht sich dann von der Verwaltung in größeren Umgebungen irgendwann besser, wenn der User zum Beispiel durch ein Webinterface das auch selbst releasen kann oder sowas. So, Spam Assassin ist eher ein Framework. Wir kennen es, es gibt viele Regeln, die Sie auch regelmäßig runterladen. Es gibt einige Module, die eben speziell eben auf die Header zum Beispiel gucken, die Blacklisten abrufen können, eben auch Deakin prüfen. Und es ist ziemlich einfach, eben externe Plugins mit reinzunehmen. Meistens ist es bloß in irgendein Verzeichnis zwei Dateien schmeißen, aktivieren irgendwo, einen bestimmten Score setzen, neu laden und dann ist das Ganze eigentlich erledigt. Es lassen sich relativ gut auch externe Regeln laden. Ich denke, wir veröffentlichen unsere Regeln, die wir zum Beispiel auch bei Mailbox.org haben. Es gibt noch ein anderes Unternehmen, die Schal-IT, die auch eigene Regeln veröffentlicht. Und Mitentwickler von Spam Assassin veröffentlicht zum Beispiel auch die Chem-Rules, die auch sehr gut sind, aber nicht zum offiziellen Projekt gehören. So, um das alles zusammenzubringen, brauchen wir noch das Milter-Interface. Der SMTP-Proxy zum Beispiel oder Content-Filter, die sprechen da typischerweise einfach SMTP. Die Mail wird einmal außen rum geleitet und landet dann wieder im MTA, um dann gegebenenfalls zugestellt zu werden. Milter ist da anders. Ne? Das wurde ursprünglich für Sendmail entwickelt. Ich glaube, 2001 war das erste Release für Sendmail, ist wirklich benutzbar, war es dann auch ein bisschen später noch. Postfix kann es seit 2006. Ab und an kommen nochmal neue Makros oder nochmal ein neues Feature dazu, aber eigentlich ist das Protokoll soweit fertig. Die Mail wird beim Milter eben nicht mitgesendet, sondern bleibt ständig eigentlich beim MTR, dreht auch keine zusätzliche Runde, sondern das Prinzip dabei ist, dass eben dass die Tools, die als Milter registriert sind oder als Milter eingetragen sind, in jedem Zustand wirklich mithören. So, sie bekommen alles, was der Client eben als im SMTP irgendwo dem Server übermittelt, bekommen sie sofort in Kopie. Das passiert eben auch wirklich einzeln, eben so wie der Client Elo eben gebracht hat, kann man sich im Wireshark wirklich angucken. Da gibt es eine Connection, die zum Milter geht, der Milter antwortet, Connection wird wieder zugemacht. Das geht in der Form dann in den ganzen anderen Stufen auch noch so weiter. Milter haben die Möglichkeit, bestimmte Befehle zurückzusenden. Standardmäßig wäre es das Continue, mach einfach weiter, was kommt danach. Man kann aber auch im Milter sofort sagen, wenn einem irgendein Empfänger eben nicht gefällt, reject, hinaus. Temp-Fail ist wichtig, um den Client erstmal loszuwerden. Es gibt ja zum Beispiel auch Graylist-Milter oder Milter-Graylist, weiß nicht genau, wie es heißt. Discard, verwirft die Mail. Wichtig ist es dabei auch zu sagen, es ist quasi eine Empfehlung an den MTA. Ob der es nicht im Endeffekt überschreibt und was ganz anderes macht, das ist MTA-Sache. Nach dem Data-Kommando, beziehungsweise nachdem der Client quasi sein Data, den eigentlichen Header und Buddies dann übermittelt hat, da haben die Milter-Tools auch die Möglichkeit einzugreifen. Das heißt, sie können an der Stelle Header verändern, löschen, was man denn möchte. Damit lassen sich dann auch Empfänger zum Beispiel umschreiben oder die ganze Mail lässt sich da auch weiterschieben. Und es kann eben auch der Buddy verändert werden. So. Buddy verändern wäre ja auch zum Beispiel, ich schmeiße ein Attachment weg oder ich setze noch einen Disclaimer unten drunter. Das ist an der Stelle alles möglich. Ja, typische Milter-Programme. Eben gerade haben wir den Visa Makromilter kennengelernt. Amavis kann auch ein Milter sein. Und zwar mit einem zusätzlichen Tool, was in der Form das Milter-Protokoll auf der einen Seite sprechen kann. Auf der anderen Seite ist es ein Amavis-eigenes Protokoll, Und das Amavis D-Milter erweitert quasi Amavis einfach um die Milter-Technik. Joa. Warum ist das wichtig? ASP.MD spricht in der Form auch Milter, wenn es um Postfix geht. Für andere MTAs wie ein EXIM gibt es, glaube ich, ein paar Patches für die aktuellen, um der Form die gleiche Technik wie für ein Spam-Assassin zu nutzen. Für ein Haraka gibt es zum Beispiel noch ein Plugin. Zur Not lässt sich der ASP.MD aber auch so über ein Kommandozeilentool so als LDA irgendwo mit einbringen.
Also nur, dass ich es verstanden habe. Diese Milter ist sozusagen eine alternative Variante zu dem ersten Ansatz. Bei dem ersten Ansatz wurden die Mails quasi einmal noch umgeroutet über diese anderen Prozesse. Und bei Milter ist sozusagen ein anderer Architekturansatz. Da hören diese anderen Zusatzprogramme quasi schon mit beim Abliefern der E-Mail. Also sozusagen dieses Milter-Verfahren ist ein anderes Verfahren als das erstgenannte Verfahren, wo die Mails nochmal eine Kampfschleife drehen.
Mhm. Also ich kann ja der Form beim SMTP-Proxy, kann ich ja auch, gehen wir von dem Amavis weg, ich habe eine Appliance. So, ich kann dem SMTP-Proxy an der Stelle auch sagen, okay, schick die Mail zuerst an den Appliance, also an die Appliance. Dann ist die Mail für den Postfix komplett erstmal weg und sie kommt irgendwann wieder rein. So, beim Milter wäre das nicht möglich, sondern es werden sämtliche Einzelbefehle und dann eben auch die Daten, die übermittelt werden, immer in Kopie an den Milter geschickt. Postfix macht zu der Zeit zum Beispiel seine eigenen Checks. Diese ganzen Restrictions, die es gibt, die werden gleichzeitig vom Postfix durchgeführt und eben die Daten gehen in Kopie an den Milter, der auch irgendwelche Prüfungen macht und dann in der Form eine Rückmeldung gibt. So, ASP.MD. Ich habe dann mal auf die Homepage geguckt. Hörte sich ja alles ziemlich gut an. Es gibt da irgendwo auch so einen kleinen Vergleich, obwohl ich den nicht ganz fair finde, der von den ASP.MD zum Beispiel gegen den Spam-Assassin direkt zu vergleichen. Weil ja eigentlich nur noch die Variante mit dem Amavis zusammen und so weiter irgendwo im Einsatz ist. Ich glaube kaum, dass viele noch den Spam-Assassin alleine laufen lassen. Ja, vom Entwickler aus, von vornherein gesagt, er möchte Geschwindigkeit und Effizienz irgendwo präferieren. Er möchte die Erkennungstechniken eben nicht mehr unbedingt auf statischen Regeln haben, sondern da eben eigene Intelligenz irgendwo reinzubringen und die auch dynamisch eben und selbstständig auf irgendwelche Änderungen soweit eingehen können. Dazu gibt es sogar dann Funktionen, um bestimmte Abläufe während des Scans, dass sie selbst optimiert werden. Das geht sogar so weit, dass eben ja, die Anordnung oder der Ablauf bestimmter Scan-Vorgänge selbstständig geändert werden. Das Event-Driven Processing-Modell ist ein Programmiereinsatz, habe ich noch ein paar Slides dazu. In der Form geht es darum, nichts Blockierendes in der irgendwo da drin zu haben. Sondern ich schieße erstmal alles ab, es läuft, es irgendwo im Hintergrund macht das was. Wenn es rechtzeitig antwortet, ist es gut. Ansonsten kann ich es eben nicht nutzen. So der Spam-Assassin zum Beispiel, obwohl der eben auch einige Sachen asynchron machen kann, hängt doch immer wieder, wenn er zum Beispiel in DNS-Timeout läuft. Da verzögert sich dann die Scan-Zeit doch massiv. Ja, der Kern ist in C geschrieben. Es gibt sowas wie ein Framework eigentlich für Lua, wo der Programmierer selbst in der Form dann aber auch die Schnittstellen zwischen C und Lua soweit geschaffen hat. Die eigentliche interne Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten läuft komplett über REST und Co.
So, müssen wir mal aussehen.
Ja, Datenbank. Die einzige Datenbank, die unterstützt wird, ist Redis. Redis ist eine In-Memory-Datenbank, die eigentlich nur Key-Value sprechen kann. Das heißt, ich halte alle Sachen, die ich habe, im RAM. Und es gibt eigentlich immer bloß, ja, ich speichere einen bestimmten Wert zu einem bestimmten Key, kann es hinterher wieder abrufen. SPD bringt von vornherein ein Webinterface mit. Sieht so aus, gibt nette Grafiken, alles Ajax. Ja, modernes Zeug eben. Ihr seht oben schon, man kann ein paar verschiedenste Sachen irgendwo machen. Configuration und Symbols ist der Bereich, wo ich auch im Webinterface die Einstellungen zur Laufzeit soweit ein bisschen ändern kann. Learning und Scan ist in der Form, ja. Ich kann Ihnen bestimmte Mails einfach über das Webinterface anlernen, ob es Hem, ob Spam ist. Und ich kann Ihnen auch einfach mal eine Einschätzung geben lassen. History lässt mich die Erkennung der E-Mails soweit nochmal nachvollziehen. Ja, Features. Das ist das, was der AirSpamD eigentlich von selbst mitbringt. Riser Pizer da mal ausgenommen, das ist wirklich ein externes Plugin. An der Stelle tun dann viele der Plugins immer Kleinigkeiten. Ich glaube, wichtig wäre da zu sehen, dass da ein Graylisting dabei ist. Und weiter unten zum Beispiel auch ein Rate Limiting, was typischerweise zu so einem Content-Filter ja erstmal nicht passt. Bei den Optimierungen, wie gesagt, Abstract Syntax Tree habe ich gelernt, dass sowas um Regex-Geschichten beziehungsweise logische Ausdrücke irgendwie noch so weit zu optimieren, damit die schnellstmöglich ausgeführt werden können. Hyperscan kennt ihr vielleicht, ist so eine Optimierung für Intel-Prozessoren. Da geht auch ganz viel rein, was in der Form reguläre Ausdrücke betrifft. Dieser Greedy-Algorithmus ist dazu da, um eigene oder um interne Regeln, die nacheinander ausgeführt werden, zum Beispiel in eine eben so zu ordnen, dass sie schnellstmöglich eben ausgeführt werden können. Um zum Beispiel, was im nächsten steht, wenn der AirSpamD seinen Grenzwert soweit erreicht hat, kann er einfach abbrechen. Er weiß, er wird diese E-Mail nicht abnehmen, er wird sie nicht annehmen, er wird sie einfach abweisen. Ja, man braucht auf den Rest nicht mehr warten. Von daher macht es da auch ziemlich Sinn, eben die einzelnen Regeln oder die einzelnen Sachen, die ausgeführt werden, so zu ordnen, dass eben die billigen zuerst ausgeführt werden. Und habe ich eben meinen Grenzwert erreicht, kann ich aufhören, habe kaum CPU verbraucht und kann mich ums nächste kümmern.
Fragen? Welche Antivirus-Funktionen werden dort verwendet?
Der kann zurzeit mit Klemme V, FPort, Avira und Sophos umgehen. Und zwar bei Avira und Sophos auch mit den eigenen Protokollen, was sie sprechen. Ich glaube, bei Avira heißt das Ding ja Savapi oder so. Beim Sophos ist es SSSP. Das kommen wir gleich nochmal drauf, das ist sogar relativ wichtig dann an der Stelle. Genau, weitere Optimierung. Die einzelnen Regeln beim AirSpamD sind aufgeteilt. Es gibt Pre-Filtering, es gibt ein normales Scan und es gibt einen Post-Filter. Pre-Filter sind dann so eine Sachen, wo er zum Beispiel gerade checkt, habe ich für den Host ein Graylisting hinterlegt. Und er kommt nach 30 Sekunden schon wieder. Aber ich möchte ihn zum Beispiel für 5 Minuten erstmal fernhalten. Das wird als allererstes geprüft. Und ja, fällt das positiv aus, wird die E-Mail in der Form wieder temporär rejected, weil die Zeit fürs Graylisting noch nicht abgelaufen ist. Und sie muss dann eben weiter warten. An der Stelle braucht er gar nicht anfangen, irgendwelche DNS-Queries zu machen, irgendwie, was weiß ich, das einem Antivirus zu geben. Es hätte eh keinen, oder es sollte ja eh keinen Sinn haben, weil das Graylisting ja noch aktiv ist. Genau, gerade beim Antivirus ist es dann so, wenn er jetzt eine Datei oder eine E-Mail gescannt hat und festgestellt hat, okay, kein Virus gefunden, speichert er das im Redis soweit auch erstmal zwischen. Ne? Bildet eine Hash-Summe, schreibt es ins Redis und merkt sich das standardmäßig eine Stunde. Genau. Es nutzt HTTP-Crypt anstatt HTTPS. ist eigentlich erst im größeren Umfang im Enterprise-Bereich nachher interessant. Aber der Entwickler sagt, okay, ich spare mir in der Form diesen gesamten Verbindungsaufbau, dieses übliche erstmal connecten, diese Zertifikate hin und her, Verschlüsselungsalgorithmus ausdenken und so weiter. Fällt bei HTTP Crypt einfach weg, weil es in der Form eher so wie PGP, so ein Public-Key-Verfahren ist. Der Client weiß ganz genau, wie er verschlüsseln muss, schickt es rüber und der Server weiß, wie er es wieder auseinander nimmt. So. SBMG hat trotz allem irgendwo noch seine eigenen Regeln. Die sind auch so ein bisschen von Spam-Assessen übernommen. Es sind lange nicht so viele, aber es gibt eben ein paar grundlegende Regeln. Keine Ahnung, wie zum Beispiel, guck doch mal nach so einem Mini-Bild. Einmal ein Pixel ist meistens Tracking. Sowas, da hat der SBMG auch seine eigenen Regeln mit drin. Es wurden in der Form ja eine eigene RBL, eine eigene E-Mail-Hashliste oder HashDB, was so ähnlich läuft wie das Razer, Pizer, DCC und so weiter oder Xhash, was wir vorhin hatten. FTSE komm ich glaube ich später nochmal drauf zu sprechen. Es ist auch nochmal so was Ähnliches wie Bias und Hashing. Also SBMD betreibt quasi seinen eigenen Spam-Trap und stellt die Daten dann auch zur Verfügung. Ja, lokale dynamische Reputation ist eine schöne Sache, weil es eben einfach mitlernt. Es werden immer wieder Daten aufgenommen von irgendwelchen E-Mails, die werden in irgendeiner Form gescannt, es kommt ein Ergebnis bei raus und sämtliche Daten dafür werden in dieses Redis irgendwo mit reingenommen und so wie eine zweite E-Mail irgendwo kommt, die gesammelten Daten, die irgendwo da reingegangen sind, dann auch mitbenutzt. Ich habe das IP-Score-Plugin später nochmal genauer, wo man das dann sieht. Es kann DKIM-Signing und mittlerweile auch ARC-Signing, was in der Form, wer kennt ARC soweit? Genau. Das ARC-Signing ist noch nicht ganz fertig. Es ist in der Form sowas wie das DKIM für Weiterleitungen, wo quasi auch nochmal so eine Signatur hinzugefügt werden wird, aber so quasi eigentlich nur für Weiterleitung relevant ist, weil sonst ziemlich schnell die DKIM-Signatur kaputt gehen kann bei sowas.
Sorry, aber nur eine Frage. Du hast das gerade gesagt, die speichern das in dieser Redis-Datenbank. Das ist eine In-Memory-Datenbank. Ich bin jetzt kein Spezialist, aber heißt das, dass diese ganzen Reputationen und so weiter verloren gehen, wenn der Server neu gestartet wird?
Wenn man die Redis nicht gut konfiguriert? Jo, kann sein.
Wenn man die Redis nicht richtig konfiguriert, jetzt bin ich kein Redis-Spezialist oder möchte nur SBMD haben?
Die Redis kann entweder wirklich Änderungen dauerhaft mitschreiben, das nennt sich Append an der Stelle. Das zweite ist, sie dumpt auch regelmäßig alle Daten auf die Festplatte. Das macht sie im Standard, glaube ich, sowieso. Man kann es natürlich abschalten. Ich glaube, es hängt ein bisschen daran, so ungefähr, wenn 10.000 Einträge geschrieben wurden oder eine halbe Stunde um sind, dann dumpt er seine gesamte Datenbank einmal auf die Platte. So, Actions. Kennen wir in der Form vom AmaVis, gibt es typischerweise ja auch sowas. Es gibt ein Tag-Level, es gibt ein Tag-Level 2, es gibt ein Tag-Level 3 nicht mehr, aber dann ein Kill-Level. Wo ich ihm sagen kann, okay, erreichst du das erste Level, schreib einen Header mit rein, erreichst du das zweite Level, schreibst du den Subject in Spam rein, erreichst du das dritte Level, lehn die Mail ab. Hier kommt an der Stelle noch ein drittes dazu, was hier Graylisting genannt wird, ist in der Form ja nichts anderes als ein Soft Reject oder Temp Fail, was zurückgegeben wird. Es gibt auch noch weitere Actions, die der SBMD zurückgeben kann. Wie es genau da reinkommt, habe ich jetzt leider jetzt nicht. Es geht auch Quarantäne und Discard. Bei Quarantäne macht der Postfix sowas draus, dass das in die Holdkeue schiebt und man müsste es dann, man kann es von daher weiterverarbeiten, dann doch weitergeben. Genau. Man sieht hier schon Reject bei 15. Muss man sich einfach merken, so 15 im SBMD, so der 6,31 im Spam-Assessen. So, das ist so der Optimalwert, den man ganz gern so erreichen würde. Genau. Man kann nicht bloß die allgemeine Grenzwerte festlegen, sondern wir haben hier zum Beispiel eine Force Action. Force Action ist in der Form, wenn ich an irgendeiner Stelle was erzwingen möchte. RSpMD schreibt eigentlich immer, wenn irgendwas zutrifft, wenn er irgendwas erkannt hat, schreibt er das in Symbol. Ein Symbol ist zum Beispiel Clem-Virus. Wenn der Clem-EV bei seinem Scan ein Virus erkannt hat, dann habe ich in der Form erstens im Modul selbst Zugriff auf den Namen und der RSpMD registriert das Symbol Clem-Virus. Damit kann ich eben später arbeiten, kann ihm Punkte geben oder eben andere Sachen machen. An der Stelle möchten wir jetzt eben sagen, dass es gibt in irgendeiner Form eine Whitelist. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine offizielle Whitelist, das ist einfach bloß ein Symbol, da steht irgendwas drin. Das ist gesetzt. Vermutlich würden wir die E-Mail ansonsten einfach durchlassen. Tritt aber zum Beispiel Whitelist und im Virus auf, möchte ich es trotzdem rejecten. An der Stelle spielen alle anderen Symbole, die irgendwo noch gesetzt sein könnten, keine Ahnung, irgendwie ein Minus auf D-Mark, sonst was, besonders gute Mail, oder ist es an der Stelle völlig egal, treffen eben diese beiden Bedingungen zu, die unter Expression sind, wird die E-Mail abgelehnt. Also, es ist natürlich Action, ist natürlich wieder frei, da kann an der Stelle wieder das übliche Quarantäne und so weiter oder Soft Reject drinsteht. Hier haben jetzt zweites, was ich vorstellen möchte, sind Multimaps. Ich denke, die Spam-Assassin-Regeln kennt ihr eigentlich alle, wenn man dann wieder noch eine neu schreiben muss, wieder drei Zeilen kopieren, irgendwie ein bisschen ändern und noch hinzufügen. Obwohl wir eigentlich bloß irgendwo noch ein Subject haben, was irgendwie Spam ist oder typisch Spam ist. Außerdem muss es wieder auf alle Server drauf kopiert werden und irgendwie muss es ja verteilt werden. Wir haben es bei uns, bei Heinlein ja dann zum Beispiel so gelöst, dass wir eigene Regeln veröffentlichen, die dann über die üblichen Mechanismen mit SA-Update und so weiter auch verteilt werden. Es geht aber auch noch weitaus schicker, so wie es der RSpMD macht. Maps an sich sind für ihn irgendwelche Listen, die definiert werden. Da steht in jeder Zeile dann ein bestimmter Wert, mit dem er irgendwas prüfen möchte. Man kann sie zum Beispiel aus dem HTTP holen. Das macht der RSpMD auch mit verschiedenen Listen, die selbst bei rspmd.com irgendwo hinterlegt sind. Und ich kann ihm einfach auch zusätzliche Listen dabei übergeben. Lokale Dateien gehen natürlich auch immer und im Spezialfall ist eigentlich immer auch Redis mit dabei. Der RSpMD prüft dabei selbstständig alle paar Sekunden, ob sich da irgendwas geändert hat. Bei lokalen Dateien ist es natürlich ziemlich einfach. Er kann einfach ein Notify oder einfach aufs Änderungsdatum gucken. Beim HTTP wertet er in der Form die Header aus. Das glaube ich, er benutzt an der Stelle dieses Not Modified Since. Wurde die Datei geändert, lädt er sie neu runter. Ansonsten guckt er beim nächsten Mal wieder. Ja. Beim nächsten ist es wieder, dass diese bestimmten Map-Typen oder diese bestimmten Abfragen sind eigentlich schon wieder dem geschuldet, dass der RSpMD alles optimieren möchte. Er hat eben bestimmte Funktionen geschrieben, um zum Beispiel jetzt eine URL in dem Text zu finden. So. Wenn ich die nutze und dem hinterher 10.000 URLs gebe, wird das weitaus schneller funktionieren, als wenn ich ihm eine ganz allgemeingültige Map gebe und sage, okay, nimm mal diesen String als Regex und geh damit in der Form durch den Buddy. So. Das insgesamt eben weitaus teuer, weil sich ja Regex, auch wenn man sie kompilieren kann und sonst was, sind halt immer teurer als eine spezielle Funktion, die extra für auf URLs soweit ausgelegt ist. So. Ich kann an der Stelle zum Beispiel ein Symbol einfach vordefinieren, kann sagen, ja, wenn irgendwas aus dieser Liste, die ich dir hier gebe, zutrifft, dann setze das Symbol. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, setze ein bestimmtes Symbol oder setze ein bestimmtes Symbol und ein Score bei der ganzen Geschichte. So, das wäre jetzt ein schönes Beispiel dafür. Im Genauen wertet das den X-Spam-Score-Header vom Amavis aus. Da sage ich ihm wirklich, okay, du prüfst einen Header und ich gebe ihm hier in der Form den Regex soweit mit, wonach er im Endeffekt sucht und habe in meiner Map bloß noch stehen, den Score, den Amavis in der Form erkannt hat. Mehr brauche ich an der Stelle gar nicht tun. Die Originaldatei sieht bei mir noch etwas länger aus, um da noch ein paar mehr Scorings soweit dann auch abzufassen. Wenn ich in der Form den Header dann irgendwo im... Wenn ich den Header in einer E-Mail dann zum Beispiel stehen haben würde, würde er hier bei 7 stehen bleiben, das Symbol Amavis Result setzen und dem in der Form einen Score von 7 zuordnen. Ein zweites, womit das mit den Scores, glaube ich, auch noch ein bisschen klarer wird. Ich habe hier schon mal angefangen, unsere Heinlein-Spam-Assessen-Regeln auf die Multimaps umzuschreiben. Hier geht es in der Form als Allgemeinfilter nur noch auf Headers, weil es ja jetzt alles Mögliche sein kann. Könnte man jetzt noch weiter auseinandernehmen und zum Beispiel irgendwelche Regeln, die wir auf Receive-Zeilen haben, nochmal extra nehmen, um die weiter zu optimieren. Ja. Im Endeffekt ist es anstatt vorher eben die 3 Zeilen und alles muss einen eigenen Namen haben und so weiter. Ich schreibe es nur noch untereinander. Möchte ich denen nicht verschiedene Scores zuordnen, wie ich es hier hinten jetzt getan habe, sondern haben alle den gleichen Score, der hier oben definiert ist, bräuchte ich nicht mal den rechten Teil. Ich würde einfach nur von oben nach unten wegschreiben. Muss ich nicht unbedingt Regex benutzen, habe ich an der Stelle wirklich bloß noch Text stehen. Das schreibe ich untereinander, ich gehe in die Datei oder füge eine Zeile hinzu, speichere das, fertig. Mehr brauche ich an der Stelle nicht tun. So, userbasierte Settings. Ja, da es Maps sind, können Sie zum Beispiel auch wieder von dem Webserver kommen als HTTP-Map. Alternativ kann man das Ganze auch wieder ins Redis schreiben. Ich kann an der Stelle auch wieder sagen, ich möchte ein Setting für einen bestimmten Wert haben. Wenn die Client-IP zum Beispiel so und so ist, wenn der User so heißt, entweder authentifiziert oder auf Basis seiner E-Mail-Adresse, wenn es von oder angeht, wenn irgendein Header irgendwie zum Beispiel mit dabei ist, das kann ich Ihnen alles in den Settings-Maps sagen. Und wenn mehrere Sachen zutreffen, kann ich sogar noch Prioritäten verteilen, mit denen er das hinterher so weit zusammenfasst, dass eine endgültige Einstellung für diese E-Mail, die er gerade scannt, irgendwo dabei rauskommt. Da kann ich in der Form die ganzen Grenzwerte ändern, ich kann Symbole ein- und ausschalten oder ihre Scores soweit ändern. Und ich kann an der Stelle sogar bestimmte Funktionen in der Form ausschalten. Einzelne Funktionen, wie zum Beispiel frage die und die RBL ab, haben in SpamD zum Beispiel ein grundlegendes Symbol. So, heißt Spamhaus. Spamhaus ist halt so, die wollen ja auch ab und zu mal Geld haben, ne? Gerade wenn man so ein bisschen größer ist, dann irgendwie so 300.000 einzelne DNS-Queries pro Tag, dann ist spätestens Ende. Das kann ich damit abschalten. Ich kann einfach das Symbol Spamhaus abschalten, wo in der Form alle anderen Definitionen drunter sind. So, ich würde typischerweise bei Spamhaus je nach Rückgabewert 127.0.1.2.3.4 eigentlich unterschiedliche Symbole und unterschiedliche Scores setzen. Wenn ich aber das drüberliegende Symbol ausschalte, macht SpamD nicht mehr den Check. Es wird keine DNS-Query abgesetzt. Ist die nächste Optimierung. IP-Score. Das ist jetzt eins von den dynamischen Geschichten, die, die irgendwo mit drin sind, die, die auch wenn's, wenn erst bei mir ein bisschen gelernt hat, dolle viel Spaß machen. Das ist jetzt aus einer deutschen Spam-Mail genommen. Sieht man hinten, de geht mit rein. Man sieht ASN, was, was in der Form auch die, direkt über SBMD irgendwo aufgelöst wird. ASN ist in der Form der Reibeintrag, glaube ich soweit, definiert auf jeden Fall den Besitzer der IP, ne? oder des Netzes. Ich habe vorne IP-Net drin stehen. Wo dann, ja, irgendwann geht es in Gruppenhaft sozusagen. Und ich habe einen Score für die Einzel-IP. Woher bekommt er diese Daten? Er fängt einfach bei Null an. Es gibt da keine Grundeinstellung oder sowas. Ich bekomme in der Form die erste E-Mail, wird als Spam erkannt. Dann guckt er sich, dann löst er das auf. Was war der Client? Damit habe ich in der Form irgendeinen Client aus dem Netzwerk. Keine Ahnung, hier hinten die 20 oder so. Speichert das für sich weg. So, von der IP kam eine Spam-Mail, dann löse ich das Ganze nochmal auf, welches oder wie groß ist das eigentliche Netz, zu welchem Besitzer hört es und zu welchem Land auch irgendwo. Und entsprechend einer bestimmten Gewichtung, die hier unten irgendwo steht, schreibt er die Werte oder summiert die Werte irgendwo seiner Redis-Datenbank soweit zusammen. Und kann sie dann bei der nächsten Mail einfach benutzen, um daraus eben eine Reputation für seine eigene oder für die Client-IP-Adresse wieder zurückzurechnen dann. Das geht relativ schnell, er braucht da keine Ahnung, was weiß ich, paar tausend E-Mails, dann hat er da schon mal so einen Grundgedanken. Hier ist es schon relativ extrem, 4,3 Punkte, das ist wirklich schon ein ziemlich krasser Spam-Host. Bei vielen anderen E-Mails, sowas, was so aus Brasilien kommt oder Vietnam oder sowas, da sieht es entsprechend teilweise anders aus. Da hat die IP in der Form gar keinen Score, aber eben zum Beispiel der ASN und das Land. Die haben definitiv irgendwo schon eine positive Punktzahl, weil aus den beiden Ländern einfach so viel Spam derzeit kommt. Das Spam-Trap-Modul ist ziemlich nett. Ich weiß nicht, wer seine eigene Domain betreibt, das gegebenenfalls zurzeit noch ein Catch-All hat und einen Haufen E-Mails an irgendwelche nicht existenten User irgendwo bekommt, ist perfekt. So. Es gibt an der Stelle wieder eine Map. Ich trage alle diese E-Mail-Adressen, die eh nicht existieren und auch niemals valide Mails bekommen werden, trage ich einfach in diesen Spam-Trap ein. Ich kann SBMD an der Stelle sagen, was hinterher mit diesen E-Mails passieren soll, ob er sie einfach durchlassen soll und ich speichere sie trotzdem noch irgendwie weg oder er rejected sie einfach. Das Wichtige dabei ist, bevor er das tut, lernt er die Mails komplett. Also die fließen in der Form in alle dynamischen Sachen ein. IP-Score habe ich hier vergessen, aber in der Form die BIOS-Datenbank, das FTSE und in der Form Torch. Da komme ich gleich noch dazu, das ist in der Form ein Postfitter. Ich komme jetzt dazu. Das sind die.
Also das heißt sozusagen eine E-Mail, die an eine nicht existierende Adresse gegangen ist, also Info, sage ich jetzt mal so, von der ich weiß, dass sie nicht existiert, die wird dann pauschal als Spam erkannt oder definiert und kommt von einem anderen, also kommt an eine reale E-Mail-Adresse auch, dieselbe Mail wird sie auch als Spam weggetan. Also jetzt kriege ich hier Bitcoin-Angebote an so. info@keineahnungwas.de. Ja? Und danach kommt dieselbe Mail an hagenbauer@keineahnungwas.de rein. Sie ist ja vorher schon als über den Info-Verteiler schon als Spam definiert worden. Kriege ich die als Hagenbauer dann überhaupt noch zugestellt?
Muss anders laufen. So eine Adresse wie Info-Kontakt oder ja. Hans.Müller sollte da niemals rein. Aber wenn ich in der Form irgendwie so
nee, lange, ich weiß, es gibt keine Info.
So lange generierten String habe, irgendwie als Username, und ich trage das da ein, geht daran niemals eine valide Mail?
Ich meine, ich weiß, es gibt keine Info. Also ich weiß, es gibt keine Info at ja. irgendetwas.de. Das heißt, wenn ich die da eintrage in diesen Spam-Trap und danach kommt eine E-Mail an mich, also an eine richtige Adresse, wird die dann noch als E-Mail zugestellt oder wird die direkt als Spam markiert.
Die wird nicht direkt als Spam markiert, sondern er benutzt die, also wenn er eine E-Mail an eine Nicht-Existente bekommt, weiß er ganz genau, es ist hundertprozentig Spam, ich brauche nichts weiter machen. Benutzt den Inhalt der E-Mail, um seine dynamischen Datenbanken abzudaten. So, bekommst du hinterher genau die gleiche Mail, bloß eben an dein existentes Konto, dann kann er die Daten, die er vorher gelernt hat, dafür verwenden. Er sagt aber nicht so ungefähr, diese E-Mail habe ich schon mal gesehen, ist Spam. Wäre eine einfache Sache.
Spam-Score wird höher sein.
Genau.
Weil er sie vorher schon mal an die nicht...
Okay. Ja. Genau, Rescore. Rescore ist, ich hab's den Tag ausprobiert, kommt mit der 170, ist eigentlich eine feine Sache. Allerdings habe ich gemerkt, man braucht wirklich gut vorsortierte Vorlagen an der ganzen Stelle. Die, man gibt ihm auf der einen Seite, hier liegt nur Spam und auch wirklicher Spam, auf der anderen Seite nur Ham. So. Dann geht er durch, scannt die alle oder scannt die nochmal neu durch. Es können sich auch heutzutage was geändert haben, so ungefähr, ne? Ein halbes Jahr später. Und gibt dann raus, wie viel Spam hat er jetzt zum Beispiel im eigentlichen Hem-Verzeichnis gefunden. Also es gibt eine Auswertung, die ist dann auch in Richtung False Positives und so weiter und False Negatives. Und kann aufgrund diesen Scans dann eben auch sagen oder eine Empfehlung geben, wie sollten sich einzelne Scores zum Beispiel ändern? Also gibt es da eine Liste, die dann zum Beispiel auch sagt, okay, den einen Wert vielleicht 0,2 weniger, den anderen ein bisschen erhöhen. Ich habe einfach mein Archiv auf die Hem-Seite gesetzt, das war nicht ganz so clever, weil ich schicke mir ganz gerne auch mal selbst E-Mails. So ungefähr, ich habe hier mal einen Anhang, ich habe hier mal einen coolen Link und so weiter. Deswegen hat Rescore an der Stelle zum Beispiel auch gemeint, dass Attachments im Allgemeinen ist eigentlich ein Zeichen für Hem. Würde ich nicht eins zu eins übernehmen.
Eine Frage, wie funktioniert das mit den Folders? Also ich hätte jetzt erwartet, dass Erspam die zwischen, also primär eigentlich an der Postfix-Seite, also Eingang eingehend, ausgehend hängt. Hingegen die Folder, die wären jetzt zum Beispiel in Dovecot oder wo auch immer drin. Mhm. An welcher Stelle hat jetzt Erspam die überhaupt Zugriff darauf, über diese Verzeichnisse zu laufen?
Kommandozeilen-Tool.
Achso, okay.
So, also es gibt entsprechend, wie man hat ja beim Spam Assassin zum Beispiel S-Alern, dem werfe ich einen Ordner vor, da liegen 10.000 Mails, dann lernt er die durch.
Und das würde man einfach per Crunchjob oder wie auch immer mal laufen lassen? Oder?
Könnte man. Also gerade fürs Rescore muss man auch gucken, wie sich das entwickelt, ob das eher so eine zentrale Sache ist, die quasi vor allem für SPMD an sich ist, dass sie ihre eigenen Scores soweit mal überprüfen können. Ob man das lokal wirklich per Cronjob machen sollte, weiß ich nicht. Ich würde eher sagen, im gut vorsortierten Hem-Spam-Folder kann man es mal drüber laufen lassen und dann gegebenenfalls manuell anpassen.
Okay, danke.
Genau. Der Automatismus dabei ist nämlich das, was der zweite kommt, das ist das Torch und Neural Network, ganz modern soweit, ne? Das sollen eben Zusammenhänge erkennen zwischen zum Beispiel Symbolen oder bestimmten Eigenschaften, die irgendeine E-Mail ausmachen irgendwo. Und zwar vollautomatisch an der Stelle. Das ist das, glaube ich, was viele Mail-Admins so öfters mal auch per Hand machen. Ne? So mal die Logs durchgucken, warum geht diese E-Mail immer noch als Spam durch, so ungefähr. Welche Symbole liegen da typischerweise drauf? Welchen Aufhänger könnte ich verwenden, um diese dann doch irgendwie als Spam erkennen zu können? Und das soll an der Stelle vollautomatisch passieren, indem eben die typischen Symbole oder, Werte, die typischerweise zu einer Spam-Mail, zu einer Hem-Mail dazugehören, eben automatisch so auch ausgewertet und dann auch gelernt werden. Ja, wichtig ist dabei, dass an der Stelle dann auch alte Werte immer mal wieder verworfen werden, damit eben nicht die typischen Spam-Merkmale vom letzten Jahr immer noch einen großen Einfluss haben, sondern der fängt immer mal wieder bei Null an und lernt dann ein ganzes Weilchen. So, unsere ganzen Configs sind in der Form in UCL geschrieben. Weiß nicht, sagt euch das was? Ist in der Form ja auch so hängt irgendwie mit JSON zusammen, ist so eine ähnliche Sache. Geht ein bisschen um Klammerproblematik, das sehen wir später kurz nochmal. Der Entwickler hat sich soweit Gedanken gemacht, was macht man eigentlich mit Updates? Ne? Ich weiß nicht, ich setze meistens Debian ein, da kommt dann immer wieder so ein Dialog. Da hat sich die Config jetzt geändert, was willst du machen? Willst du dir die Differenz angucken oder nimmst du die alte oder die neue Datei? Und das war der Hauptentwickler in der Form auch gar nicht gut. Und hat sich dann überlegt, man könnte es ja einfach mergen. Ich bringe eine Standard-Config erstmal mit und gebe dir Möglichkeiten, in verschiedenen Ordnern in der Form Zusatzdateien anzulegen und hinterher mergen wir alles zusammen. Irgendwas kommt schon dabei raus. Dafür gibt es eben, unten bei den Includes sieht man, dass es gibt eine Priorität. Wer gewinnt quasi? Das andere eben gibt es, oder dieses Duplicate-Merge bezieht sich da jetzt nicht auf einzelne Werte, sondern zum Beispiel, wenn innerhalb Klammern in der Form oder wenn Werte, die in Klammern definiert sind, wie wir es zum Beispiel bei Actions vorhin hatten, an mehreren Dateien auftauchen, was soll damit passieren? Ne? Bringe ich es zusammen oder in der Form gewinnt eine Datei an der Stelle?
Wenn wir kurz zurückgehen.
Wenn ich eben in mehreren Dateien jetzt die Actions definiert habe, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Datei eben bloß noch 2 Zeilen drin habe und in der anderen 4? Je nach Priorität werden sie irgendwie zusammengeschmissen an der Stelle. Das geht eben auch das Merging und so weiter. Genau. Wichtig sind die hier in Local-D, wo ich in der Form zusätzliche Sachen einfach reinnehme, beziehungsweise dann auch die Override.d, wo ich eben komplette Sachen dann auch überschreiben kann. Dies würde ich kurz erstmal überspringen. Ja, was gibt es noch nicht? Es gibt und es soll auch keinen SQL oder LDAP-Support geben. Quarantäne gibt es, ist überhaupt nicht angedacht, obwohl es da auf GitHub auch ein Projekt gibt, die das ziemlich intelligent noch umgesetzt haben, trotzdem zu haben. Ja, und einfach kommt man nicht auf die Shell, weil am allerliebsten möchte der oder setzt der Entwickler wirklich auf TCP, HTTP-Requests und so weiter. Jeder Shell-Aufruf wäre ja auch quasi nicht wirklich mit dem Event-Driven irgendwo zu vereinbaren. Es blockiert eigentlich immer. Deswegen ist es soweit gar nicht vorgesehen. Aus dem Grund müssen in der Form auch Antivirus-Programme zum Beispiel einfach über einen TCP-Port mit ihrem Protokoll irgendwo angesprochen werden. Wie bitte?
Was passiert denn mit so einem erkannten Virus-Mail? Wird die gelöscht?
Sie kann rejected werden, das was du haben möchtest.
Also aber ich habe keine Chance, da Positives als Admin irgendwie rauszufinden. Weil normalerweise landen ja Viren in irgendeiner Quarantäne.
Ach so, ja, das ist eben ein anderer Ansatz. Das ist so das Typische, was passiert denn mit einer Mail, die irgendwo okay als Virus erkannt ist, landet in der Quarantäne und keiner guckt sie sich an. Könnte, genau. Also dann ist immer das schöne Beispiel darum, wenn ich sie rejecte, kriegt der Absender sofort die Fehlermeldung und könnte in der Form eingreifen und sagen, das ist doch gar kein Virus, guck mal, was du da hast. Landet sie in der Quarantäne, wenn sie liegen bleibt und was sagt Per immer so schön, ist der wichtige Vertrag, dann das ist nicht gut. Also es ist ein ganz anderes Prinzip einfach, ne? Zu sagen, wir verzichten komplett auf Quarantäne, entweder wir nehmen eine E-Mail an oder wir rejecten. Was anderes gibt es nicht.
Als Ergänzung zu dem vielleicht noch, es könnte auch ein größeres rechtliches Problem sein, gerade in Deutschland, wenn zum Beispiel der Nutzer nur per POP3 abruft, dann sieht er ja nur die Inbox. Und wenn dann die Mail in einem Spam-Folder oder in einem Viren-Folder liegt, dann sieht er die nicht. Und dann könnte man auch annehmen, dass es Unterdrückung ist, was in welchem Gesetz auch immer steht, das dann schon strafbar wäre. Also deswegen machen auch viele immer mehr dieses Reject-Prinzip und nicht mehr dieses Markier-Prinzip. Und ich glaube, ihr in der Firma macht sowieso nur Reject, soweit ich das weiß.
Also genau, also wir legen entweder legen wir es im Junk-Folder ab oder wir sagen Reject. Also das ist so ein bisschen User-Einstellung. In einem Unternehmen kann man es tatsächlich machen. Wenn ich sage, ich bin eh Herr über alle meine E-Mails, ich tue dahin, wo ich will. Im Endeffekt ist es gegebenenfalls der IT-Admin und der Geschäftsführer irgendwie verantwortlich. Das ist egal, da könnte ich sogar noch Quarantäne machen. Genau, an der Stelle, was haben wir gelernt irgendwo so bei der Einführung des ganzen Spaßes? Alles, was dynamisch ist, braucht erstmal seine Zeit zum Lernen. Und UCL-Dateien, Klammersetzung immer beachten, sonst kann man sich auch die Gesamtkonfig zerschießen und es läuft gar nichts mehr. Weil hier, es gibt ein paar Kommandozeilentools, eben auch so ein Config-Test, der davon schon mal ziemlich viel abfängt. Und ein Config-Dump, der dann eben die insgesamt gemergte Config dann auch anzeigen kann. So, Erkennungsrate. Ist nur ein Slide. Ich habe auch keine genauen Zahlen. Es kommt wieder drauf an. Ne? So, je nachdem, was habt ihr für einen Spam, was habe ich für einen Spam. Gehe ich von meinem privaten Server aus, der ein ziemlich optimiertes Spam-Assessment einmal Wiss drin hat. Ist der RSpam definitiv genauso gut mittlerweile. Ich könnte ihn einmal Wiss einfach abschalten. Frisch, ganz frisch installiert ist es wirklich so, dass der RSpam erstmal ein Weilchen braucht, um seine Reputationsdatenbank, sei es das BIAS oder das IP-Score oder sonst was, erstmal aufzubauen. Ja, also er braucht manchmal eben auch mal, vielleicht auch mal ein paar Spam-Mails, um erstmal über die Grenze geschubst zu werden. Da hat es der Spam-Assassin erstmal einfacher, weil der ja in der Form dieses riesen Rule-Set an statischen Regexen und so weiter einfach mitbekommt, aus der Ecke dann aber auch nicht wieder rauskommt. Ne? Also irgendwann, je besser, oder sagen wir, irgendwann ist der RSpamD an der Stelle, dass er den Spam-Assassin definitiv überholt, weil er einfach ständig dazulernt. Genau. Installation, man findet in so gut wie keiner Distro irgendwie Pakete dafür, außer eben so immer so in Community-Sachen wie hier Open Build Service oder sonst was. Für CentOS, Fedora oder die Debian-Schiene gibt es offizielle Pakete, die auch eben entsprechend regelmäßig dann gebaut werden. Es gibt auch experimentelle, die irgendwie so jede zweite, dritte Nacht gibt es auf jeden Fall ein neues Paket. Sind erstaunlich stabil. Es gab genau einmal, dass mir damit was kaputt gemacht habe. Da war nämlich, da gab es einen kleinen Fehler im Milter-Protokoll, das war dann irgendwie nicht so gut. Ja, wie habe ich den ganzen Spaß migriert? Ich habe erstmal angefangen, den Amavis auf Milter umgestellt, das macht quasi keinen Unterschied. Interessant wird es dann, dass man bei Miltern eben einfach mehrere eingeben kann. Das muss eben auch nicht so ein RSpamD und Amavis, was Content-Filter sind, irgendwo sein. Das könnte auch der Makromilter von vorhin sein oder sonst was. Ich kann da auch drei oder vier angeben. Ne? Ob das irgendwann noch performant ist, ist eine andere Frage. Ich habe dann einfach so angefangen, dass der RSpamD als erstes reinhören darf und danach der Amavis. Das hat nämlich den Vorteil, dass man dem RSpamD einfach sagen kann, du darfst gar nicht rejecten, sondern im Höchstfall schreibt einen Header dazu. So, den konnte ich nämlich hinterher im Amavis einfach auswerten und dann auch so vergleichen. Wo liegen beide? Wo muss der RSpamD gegebenenfalls noch irgendwie ein bisschen besser werden? Genau, der Amavis muss dann aber an der Stelle rejecten. Genau, das ist jetzt so eine einfache Regel, oder oben der Header, den der RSpamD schreibt, unten wie ich es auswerte. Jo. Hinterher kann man es genau umdrehen, dass in der Form der Amavis als erstes läuft, dann eben nicht mehr rejected und der RSpamD das alles übernimmt, dann kann in der Form der RSpamD auch auf die Header vom Amavis zugreifen und hat da nochmal eine kleine Hilfe. Aber spätestens, wenn er das hatte, dann ist er in der Form eigentlich perfekt angelernt. Spam Assassin Rules können auch direkt mit rein, allzu spezielle Sachen und Funktionsaufrufe gehen an der Stelle nicht. Aber RSpamD übernimmt das soweit und versucht es auch soweit zu optimieren. Also er nimmt da wirklich die einzelnen Regex heraus und kompiliert die auch einfach mit. So, was haben wir gemacht, was haben wir bei Unternehmen gemacht? RSpamD ist eigentlich, wie gesagt, das ist eigentlich für den Enterprise-Bereich gedacht, eben um viele, viele Mails zu scannen. Es gibt auch verschiedene Worker, die da irgendwo drin stecken. Das ist vor allem... ein Proxy, der eben dort dockt das Milter-Protokoll an. Hinten gibt es den Worker normal, der ist ja eigentlich der die Mail scannt dann. Ich kann damit anfangen, die Last eben zum Beispiel auf verschiedene Server auch dann zu verteilen. Oder eben diese Multimaps. Ob die ein Server runterlädt oder 20, ist mir irgendwann egal. So, Upstreams. Ich kann in der Form einfach sagen, ich habe hier eine Liste von IP-Adressen. Upstreams, bitte kümmere dich darum. Es kümmert sich eben auch zum Beispiel darum, läuft es im Timeout oder sowas, dann wird eben die eine IP-Adresse rausgenommen, fertig. So, ne, stehen eben anstatt 5 Server bis noch 4 Server zur Verfügung und irgendwann später probiert es automatisch nochmal. Ja, Alternierung, Master, Slave, Round Robin, eigentlich das, was übliche Sachen zur Lastverteilung eigentlich immer soweit mit anbieten. Ich kann zusätzlich noch Prioritäten vergeben. Ne? Ich habe irgendwo einen ganz dicken Server und ein paar kleine dazu. Die Notation ist oben soweit angegeben. Master Slave, er probiert immer zuerst den allerersten. Und ja, ist der nicht erreichbar, probiere ich 2 andere. Genau. Das Schöne an der Sache ist, ich muss das nicht bloß im ErstBMD haben, aber ich kann ja gegebenenfalls sogar, ich habe mehrere Server, die sich nur um Antivirus kümmern. Ne? Dadurch, dass ich den Klemme-V und so ein Sophos eben über IP anspreche über den POP, kann ich ihm an der Stelle nicht bloß den Localhost zum Beispiel, was typischerweise so wäre, sondern ich gebe ihm 3 Server, die irgendwo in meinem Netzwerk stehen. Das geht an vielen anderen Stellen soweit auch. Habe ich gleich noch ein paar Folien dazu. Das zweite ist, Redis-Datenbank ist in der Form auch gleich, kann replizieren. Der Unterschied ist bloß, Master geht zurzeit nicht, deswegen muss man sich eine kleine Krücke bauen. Aber die Replikation auf den Slave geht super. Das heißt, ich stelle mir der vom einfach erstmal 10 Server hin. Der eine ist der Master, hält die Daten, alle anderen holen sich eine Kopie und die Änderungen und haben genau den gleichen Datenbestand. Kann ich in der Form sagen, ja, ich habe Leseserver für deinen lokalen ErstBMD. Lese immer zuerst für Localhost. Findest du da nichts, such die anderen durch. Aber schreiben musst du zwingend immer auf deinen Master. Das ist eigentlich das, wenn jemand an einen Server denkt, ja, ich habe einen MTA, ich habe einen lokalen Proxy, wo genau genommen eben dieser Worker normal, den ich eben hatte, da auch noch mit drin steckt.
Ganz kurz zum Zeitmanagement. Du hast jetzt 5 Minuten überzogen, das ist okay, ja, weil wir keine Folgeveranstaltung haben. Wir müssen aber mal auch ein bisschen ans Publikum denken, wie viel Aufmerksamkeitsspanne noch da ist. Kannst du kurz eine Schätzung geben, wie lange du noch bräuchtest?
5 Minuten.
Also, ich finde es ansonsten super spannend, ich nutze es auch selber, aber das wird, ich weiß jetzt nicht, für das Video wäre es ganz gut, nochmal die Folien auch länger laufen zu lassen. Wer sonst rausgehen möchte, kann das auch gerne tun. Also, ich wollte es nur kurz einmal einwerfen, soweit. Okay? Also, ja. Du kannst auch 7,5 Minuten machen.
Nö. An der Stelle würde ich jetzt einfach sagen, genau, was mache ich, wenn ich das eben im Multiserver-Bereich habe? Ich kann ihm im Proxy, eben, wie eben gezeigt, auch einfach mehrere Server mitgeben. Das ist, es können einer sein, es können 5 sein, 20, wie ich das möchte. Da würde ich zum Beispiel den ErstBMD-Proxy einfach mit auf den gleichen Host wie den Postfix setzen und der hat hinterher 4 Server zur Verfügung, denen er die Mails einfach zugeben kann. Das heißt, ich hab eine Lastverteilung irgendwo, brauch die Maschinen nicht mehr so riesig aufsetzen hier, so ein Amavis irgendwie, keine Ahnung, mit 40 Kernen und sowas, damit er das irgendwie schafft, sondern ich gebe ihm einfach mehrere. Die zweite schöne Sache ist, ich kann das nicht bloß dem Hauptcluster geben, sondern sogar einem Entwicklungsnetz, das einfach mir auch Werte zurückliefert, genau das Gleiche tut, aber ich nehme das Ergebnis nicht für bare Münze, um damit eben Mails zu rejecten, sondern ich nehme das einfach informativ für mich. Ich kann hinterher die Logs auswerten und einfach Änderungen sehen. So kann ich zum Beispiel in so einem Testcluster meine neuen Regeln testen oder was passiert, wenn. Oder zum Beispiel im Stabilen die aktuelle 1.6.6 fahren und nehme eben die GitHub-Version im Testcluster. Ich kann mir an der Stelle einfach angucken, wie würde der eine Cluster und der andere Cluster das bewerten. Das ist jetzt ein Bild von uns, so wie es aufgebaut in der Form. Wir haben verschiedenste MTAs, die teilweise, das eine heißt eben auch Mailbox.org, das ist anders wie Finn, und wir haben JP Berlin und so weiter. Die kriegen einfach lokal ihren Proxy soweit installiert. Da sind auch so gut wie nichts dabei. Die Config sieht da wirklich minimal aus. Und sie haben ein Set von Scannern, die sie quasi benutzen können. Von denen suchen sich in der Form über das Upstreams was aus. Der Server übernimmt dann das Scan. Hinten raus ist es dann so, dass wir die Upstreams zum Beispiel auch bei Antivirus und so weiter benutzen. Das heißt, es gibt mehrere Antiviren-Server. So, ne? Also wenn eine E-Mail zum Beispiel auf dem ersten Server landet, hat der hinten raus zwei Antiviren-Server zur Auswahl, die er dann benutzen kann. Wir haben gemerkt im Endeffekt, dass es andere Sachen sind, die wir nochmal auslagern müssen und nicht unbedingt die Virenscanner, weil die Last von denen ist gar nicht mal so hoch. Genau. Wenn ich jetzt so viele Server habe, kann ich die auch im Webinterface zusammenfassen. Ich habe an der Stelle dann nicht bloß Statistiken von allen Servern, sondern eben auch Fehlermeldungen von allen Servern. Und kann eben auf alle gescannten E-Mails von allen Servern zugreifen. Ich kann es in der Form dann aber auch umschalten und sagen, okay, es sind, ich möchte nur die Werte von dem einen Server jetzt soweit sehen. Genau. Scale-out, ich habe es in der Form schon gesagt. Wenn ich mehr brauche, rolle ich einfach mehr aus. Ne? Irgendwie so, wenn man jetzt, genau. Automatisierung, 3 Server mit dazu, neu installiert. Ist mein Cluster eben nicht mehr, besteht nicht mehr aus 4 Servern, besteht aus 8 Servern oder aus 12. Genau. Unsere Erfahrung bei Heinlein. Ja. Wer war vorhin schon da beim Pers-Vortrag?
Ja.
Die Finnen machen uns noch Probleme, ne? So, also an der Stelle ist es da wirklich schwierig, aber quasi auch dem RSBMD irgendwo jetzt zum Beispiel die finnische Sprache beizubringen, da brauchen wir vermutlich wirklich mal Muttersprachler, um da wirklich mal massiv reinzugehen. Man muss dazu aber sagen, der Amavis macht es nicht besser. Wir setzen es noch nicht als einzelnes Tool ein, steht vor allem hier. Wir holen im Amavis quasi per LDAP die Settings ab. Die der User quasi im Backend einstellen kann. Da sind wir im RSBMD noch nicht so weit. Das wollen wir in der Form dann so umsetzen, dass wir die Settings dumpen und ins Redis schreiben, damit die sofort zur Verfügung stehen. Kleiner Tipp, wer zur Slack zufällig fahren möchte, wir haben den Hauptentwickler nicht bloß für einen Vortrag, sondern sogar für einen dreistündigen Workshop. Ja, 3 Stunden würde ich sagen. Genau, das war's.
Wie? Was? Keine Fragen mehr.
Danke.
Darf ich eine Frage trotzdem stellen?
Okay.
Und darum ist auch noch eine. Bin eigentlich, wer es jetzt nicht weiß oder nicht im Einsatz hat, ich habe damals im Dezember mal wieder einen Server neu aufgesetzt, bin dann von der Anleitung von Thomas Leister drauf gekommen, die halt sehr gut ist. Und dann habe ich halt das RSBMD ausprobiert. Ich habe eigentlich nur das Deki-Modul im Einsatz und halt eben, weil es so einfach ist, das Arc-Signing. Das ist ja nur ein Link. Welches Modul sollte ich denn jetzt sonst noch mal ausprobieren für meinen eigenen Server? Also was kannst du denn empfehlen?
Also definitiv in das Statistics mal reingucken, weil da ist das Bias, was man standardmäßig auch kennt, vom Spam-Assassin, ist da auch drin. Da kann man gegebenenfalls mit den Auto-Learn-Settings ein bisschen spielen. Ansonsten IP-Score auf jeden Fall, das ist standardmäßig mit keinem Wert hinterlegt. Das heißt, es kommt keine positiven Werte bei raus, sondern er sagt immer 0, auch wenn er es sich schon anlernt. Spamtrap definitiv. Ansonsten, man kann durch vieles mal reingucken. Ein bisschen warnen muss ich vor den URL-Tags und URL-Reputation. Da meinte der Entwickler, eigentlich sind die erst experimentell. Ist in der 1.7.0 dann auch so gekennzeichnet. Ansonsten dann, auf rsbmd.conf einfach mal die Modulliste durchgucken. Da gibt es viele schicke Sachen.
Ja, danke.
Wie sinnvoll ist es,
Spam-Checks, die man in Postfix in den Red Spin Restrictions zum Beispiel definiert hätte, durch SPMD zu ersetzen. Also wenn ich im Postfix schon sage, keine Ahnung, wenn ein Client in der Zen-Liste von Spamhaus drin steht, dann will ich den gar nicht sehen. Nun, SPMD kann ja irgendwie Graylisting auch noch und RBL-Lookup und so weiter. Also sollte man das dann, wenn man auf SPMD umsteigt, ausschalten, um da keine Seiteneffekte zu haben? Oder da zweigleisig fahren?
Die Frage ist immer, möchtest du E-Mails sofort ablehnen, nur weil sie auf einer Blackliste gelandet sind? Mach ich persönlich im Postfix auch nicht. Ich habe dafür den Policy Wait noch laufen, der zumindest 2-3 mal abfragt und dem noch eine Chance gibt. Das andere ist, wenn du die Performance hast, gib doch dem RSPMD wirklich die Möglichkeit, alles zu lernen, was er kriegt. Ich habe eben das Bild von dem Webinterface, irgendwie 80% Spam, kommt wirklich davon. Ich hab bei mir wirklich alles abgeschaltet. Ich habe kein Postgrain mehr davor, ich habe kein Postgrain mehr, ich habe sogar viele von diesen Restrictions abgeschaltet, damit der RSPMD in der Form maximal an Spam aufbekommt. Auch dieses ganze üble Zeug, weil er davon auch profitiert, weil damit seine ganzen dynamischen Plugins irgendwo durchgehen. Und genauso ist es mit dem Graylisting. Erstens kriegst du dadurch ein selektives Graylisting, das heißt, alle Guten gehen sofort durch, du hast nicht mehr den Ärger, er muss erstmal 5 Minuten warten. Und alle Schlechten hat der RSPMD als erstes schon mal durchgelernt, auch wenn er sie erstmal rausschmeißt und mal gucken, ob er überhaupt wiederkommt. Und ja, er hat sie quasi schon mal gesehen, das hilft ihm.
Und explodiert dann da der Ressourcenbedarf? Also wie viel Speicher und CPU? Okay.
Also wir haben das auf 2 Gigabyte Servern gefahren. Das kommt immer auf die Menge drauf an, die da entsprechend durchgehen. Also wir sind auf unseren Mailbox.org-Servern quasi jetzt erstmal noch vorsichtig, um zu gucken. Wir fahren die Last da jetzt nach und nach hoch. Aber ich bin der Meinung, selbst dann sollten wir da auch das Graylisting aus dem Postfix rausnehmen.
Also kann ich bestätigen, ich fand es halt sehr schlank von dem Verbrauch, was er hat, also gerade im Vergleich halt dann auch.
Genau.
Spam Assassin und damals.
Ich kann ja kurz mal sagen, also wir haben unsere die größten Performance-Probleme, die wir in dem RSPMD-Cluster zu haben. Es gibt externe Plugins, um Razer Pizer mit reinzunehmen und DCC. Und die vielen Cords, die da quasi nach außen gehen, also wir hatten auf den Servern dann wirklich Last durch IO Wait, weil DCC, Razer, Pizer Mails gescannt haben und externe Requests abgesetzt haben. Also da sind wir jetzt am Überlegen, die quasi ähnlich wie die Virenscanner auszulagern, damit es da besser läuft. Aber RSPMD alleine verbraucht quasi keine Liste.